Meine lieben Mitgefährten, wir sind nun dahin gelangt, dass der Glaube an Allah und der Glaube an das Jenseits wechselseitig voneinander abhängig sind. Also nun sei bereit und höre mir zu. Ein König, der seine Untertanen für ihren Gehorsam nicht belohnt und die Aufständischen nicht bestraft, muss dem Untergang seines Königreichs entgegensehen. Des Weiteren ist für einen König Güte und Barmherzigkeit zu Rechten seines Thrones, Zorn und Erziehung zu seiner Linken vonnöten. Lohn ist ein Erfordernis der Barmherzigkeit. Das Hoheitsrecht erfordert auch ein Strafrecht. Der Ort für Lohn und Strafe aber findet sich im Jenseits. Des Weiteren empfängt ein König, der in hohem Maße über Weisheit und Gerechtigkeit verfügt, um den guten Ruf seines Königreiches vor Schaden zu bewahren, huldreich diejenigen, die bei ihm Zuflucht suchen, und schützt das Recht seines Volkes, um so das Ansehen seiner Königsherrschaft zu wahren. Ein wichtiger Teil dieser Verheißungen erfüllt sich aber erst im Jenseits. Des Weiteren ist für einen König im Besitz einer übervollen Schatzkammer und überaus freigebig ein Festsaal vonnöten, der allen zu jeder Zeit offen steht. Und weiter ist es erforderlich, dass hier ganz verschiedene Menschen für immer bleiben können. Das aber ist nur im Jenseits möglich. Desgleichen möchte derjenige, der über solch eine Schönheit verfügt, seine Anmut und Schönheit stets wieder zeigen und betrachten. Das aber setzt wiederum die Existenz eines Jenseits voraus, denn eine immerwährende Schönheit gibt sich nicht mit einem untergehenden, vergänglichen Bewunderer zufrieden. Sie verlangt auch danach, dass er für ewig bleibt. Und auch das verlangt wiederum nach einem Jenseits. Des Weiteren erfüllt ein König, der besonders barmherzig und liebevoll ist, denjenigen, die ihn um Hilfe bitten und zu ihm beten, weil er ihnen antworten möchte, unverzüglich auch noch den kleinsten Wunsch und gibt selbst noch dem winzigsten Geschöpf und hilft sicherlich allen Geschöpfen selbst noch in ihrer größten Bedürftigkeit mit vollendeter Leichtigkeit. Ein solch allgemeines, ja sogar das wichtigste Bedürfnis ist allein das Jenseits. Desgleichen wurde hier in dieser Welt für die Versammlung seines Volkes, obwohl doch seine Königsherrschaft in einer so überaus wunderbaren Pracht errichtet wurde, wie man bereits aus allen Regierungsmaßnahmen und sonstigen Aktivitäten entnehmen kann, nur so ein kleines, enges Gasthaus gebaut. Es kann nicht auf Dauer das Volk in sich beherbergen. Darum füllt und leert es sich ständig. So gibt es auch einen Ort der Prüfung, der sich jederzeit ändert und erneuert. Und der König hat auch einige Versammlungsorte, um stets einige von Zeit zu Zeit wechselnde Musterbeispiele seiner Kunstwerke und Gastgeschenke auszustellen. Dieser Sachverhalt zeigt ganz offensichtlich, dass es nach diesem engen Ort, dem Ausstellungsgelände und den Messehallen hier, einen bleibenden Ort, feste Burgen und Schlösser und Keimzellen, die sich öffnenden Schatzkammern gleichen, geben muss, wo sich die Einwohner für immer und alle Zeit ansiedeln können. Wenn nun des Weiteren ein achtsamer und sorgsamer König alle Taten und Handlungen seines Volkes, seine Dienstleistungen und seine Bedürfnisse vollständig aufschreibt, jedes Ereignis und jeden Fall, der sich in seinem Reich ereignet und aufzeichnen lässt, sich ein Bild macht, verschiedene Fotos aufnimmt und sie bewahrt, so zeigt dieser Sachverhalt mit Sicherheit, dass es eine Abrechnung und einen Prozess geben wird, der unter Garantie mit einer Belohnung oder mit einer Bestrafung abschließen wird. Wenn er nun des Weiteren immer wieder so viele Belohnungen verspricht und Bestrafungen androht und alle diese Versprechungen und Drohungen auch unschwer in seiner Macht liegen, alle diese Dinge aber für seine Untertanen von großer Wichtigkeit sind, werden mit Sicherheit die Dinge, die er verspricht, nicht der Wahrheit entgegengesetzt sein. Denn die Nichteinhaltung seines Versprechens steht mit der Würde der Macht im Widerspruch. Des Weiteren kann in Übereinstimmung und mit dem Konsens der Berichterstatter, die in ihrer Gesamtzahl das allgemeine Wissen verkörpern, Sitz dieser gewaltigen, majestätischen, großen Königsherrschaft und das Ziel unserer letzten Reise nur das Land des Jenseits sein. Diese kleinen Orte und Plätze können ihrer Größe entsprechend gar keine immerwährende Wohnstätte sein. Alles, was untergeht, vergeht oder sich verändert und dergleichen Dinge mehr, können nicht der Sitz dieses beständigen Königreiches sein. Dieser König zeigt uns in der Tat in diesem kleinen Wohnort auf diesem Platz hier vielerlei Dinge, Trennungen und Versammlungen. Dabei geht es ihm jedoch gar nicht um diese Dinge selbst, denn er zeigt uns nur Abbildungen der Zustände und Ereignisse, die sich auf dem großen Platz, nämlich im Jenseits, ereignen werden. Denn die Geschehnisse, die an dem großen Versammlungsort stattfinden, werden entsprechend diesen winzig kleinen Abbildungen ablaufen. Das aber heißt, die veränderlichen, vergänglichen Zustände, die an diesem Wohnort gezeigt wurden, werden in jener Welt eine beständige, für ewig bleibende Frucht bringen. Über alle Weisheit, Güte, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Liebe hinaus, die dieser König an diesen vergänglichen Orten und schrecklichen Plätzen zeigt, sich noch etwas Größeres vorzustellen als dies, liegt in der Tat außerhalb der Möglichkeit. Sicherlich erfordern dermaßen hohe, umfangreiche, wunderbare Kunstwerke nach einer für ewig bestehen bleibenden Unterkunft und nach festen Wohnungen, deren Bewohner niemals untergehen werden, sodass diese große Weisheit und Gerechtigkeit zu einer feststehenden Tatsache werden kann. Andernfalls würde es notwendig werden, diese offensichtliche Weisheit, Güte und Barmherzigkeit zu leugnen. Und zudem müsste man dann auch noch behaupten, dass der Herr so vieler Taten, die aus seiner Weisheit und Güte hervorgehen, und da sei Gott vor, eigentlich ungerecht, grausam und verschwenderisch sei. Die Schlussfolgerung daraus aber wäre eine völlige Verkehrung der Wahrheit. Des Weiteren gibt es sehr viele Beweise und Zeugnisse dafür, dass diese vorübergehenden Wohnstätten eine Gestalt annehmen werden, die der Sitz einer immerwährenden Königsherrschaft sein wird. Daher ist es gar nicht möglich, nur diese Welt zu erschaffen und eine andere Welt nicht zu erschaffen, diesen Kosmos ins Dasein zu rufen und den anderen Kosmos nicht zu gestalten, dieses Sein zu erschaffen und ein anderes Sein aber nicht zu erschaffen. Denn die Herrschaft des Königreiches erfordert eine Belohnung und eine Bestrafung. Des Weiteren verfügt der Baumeister dieser Welt über eine alles umfassende Barmherzigkeit, das alles in sich birgt und alles mit einschließt und alles in sich aufnimmt. Diese Liebe der Mütter, ja in gewisser Hinsicht sogar die der Pflanzen gegenüber ihren Kindern und die Einfachheit bei der Versorgung ihrer kleinen, hilflosen Jungen, ist nur ein Tropfen aus dem Meer göttlicher Barmherzigkeit. Vergleicht man aber nun die Größe dieses Meeres der Barmherzigkeit und all die göttlichen Gnadengeschenke, die in dieser vergänglichen Welt, in diesem kurzen Leben durchsetzt von so vielen Mühen und Plagen, kommen und wieder vergehen und nur von kurzer Dauer sind, mit den Menschen, die nach ewigem Bestehen verlangen, so stimmen hier die Proportionen nicht. Und zu gleicher Zeit verwandelt all diese Vergänglichkeit ohne jeden Ersatz diese göttlichen Gnadengeschenke in reine Schikane, seine Güte in eine bloße Qual und die Freude in Schmerz. Und es verkehrt seine Barmherzigkeit in ihr Gegenteil. Des Weiteren wird anhand der Reaktionen, die man in dieser Welt wahrnehmen kann, deutlich, dass der Baumeister dieser Welt über eine so überaus hohe, majestätische, würdevolle Autorität verfügt, dass er die Zurechtweisung derer, die dem Baumeister nicht ihren Respekt in Dienst und Anbetung erweisen oder ihn gering achten, Auch wenn er diese Zurechtweisung verzögert oder verschiebt, jedoch keineswegs vernachlässigen wird. Des Weiteren wird es mit Sicherheit für diejenigen, die die Befehle und die Verbote dieses Königs für unwichtig halten, die nicht gläubig gehorchen, die im Dienst und in der Anbetung auf seine Liebe keinen Wert legen und ihm nicht in Dankbarkeit ihre Ehrfurcht erweisen, einen Ort für ihren gerechten Lohn und ihre Strafe am ewigen Sitz seiner Herrschaft geben. Des Weiteren wird aus der künstlerischen Gestaltung seiner Schöpfung ersichtlich und aus der Ordnung und Sorgfalt und auch aufgrund der Zweckmäßigkeit und der Nützlichkeit, wie man sie bei allen Dingen verfolgen kann, verständlich, dass der majestätische Baumeister, dem das ganze Weltall zu seiner Verfügung steht, von einer sehr großen, allumfassenden Weisheit erfüllt ist. Und es ist ein Erfordernis dieser allumfassenden Weisheit, dass diejenigen, die im Gehorsam bei ihm Zuflucht suchen, eine außerordentliche Gastfreundschaft und Güte von ihm erfahren werden. Des Weiteren ist ersichtlich, dass jedes Ding auf dem ihm zustehenden Platz gelegt wird. Jedes Recht wird dem gegeben, der dieses Recht hat. Jedem, der bedürftig ist, wird entsprechend seinem Bedürfnis gegeben, so wie er es wünscht. Einem jeden wird entsprechend seinen Wünschen geantwortet, die er durch seine Fähigkeiten zum Ausdruck bringt, oder in Form seiner natürlichen Bedürfnisse, oder in Form seiner Zwangslage oder Notlage geäußert hat. Für die Gerechtigkeit, deren Werke ja ganz offensichtlich sind, ist ein großer Gerichtshof notwendig, sodass durch die Souveränität seiner Herrschaft das Recht der Diener gewahrt wird. Denn diese vergängliche irdische Wohnstatt kann nicht der Ort sein, an dem sich die große, wahrhaftige Gerechtigkeit zeigt. Weil dem aber so ist, muss es für diesen großen gerechten König auch ein immerwährendes Paradies und eine allzeit bestehende Hölle geben. Des Weiteren kann man sehen, dass der Eigentümer dieser Welt, gleich wie er aufgrund so vieler von ihm durchgeführter Taten über eine wunderbare Freigebigkeit verfügt, auch sehr viele Schatzkammern besitzt, die gefüllt sind mit Sonnen voll Sonnenlicht und Sonnenstrahlen, mit Bäumen und Sträuchern, die Beeren und Früchte tragen. Daher erfordern diese immerwährende Freigebigkeit und sein unerschöpflicher Reichtum ein ewiges Gastmahl. Und der Fortbestand seines Reichtums erfordert auch die ständige Anwesenheit derer, die seiner bedürfen. Denn eine endlose Freigebigkeit und eine wunderbare Gastfreundschaft erfordert es, ständig das Volk zu beschenken und ihm seine Gnade zu erweisen. Das aber verlangt nach der fortwährenden Existenz derer, die für seine Gnadengaben und Geschenke dankbar sind und ihrer bedürfen. Desgleichen wird aus der Kundgebung dieser wunderbaren und weisheitsvollen Taten seiner Freigebigkeit verständlich, dass dieser Baumeister, der sie verrichtet, sehr viele Eigenschaften in Vollkommenheit besitzt, die ganz und gar verborgen sind. Und er möchte diese Vollkommenheiten stets aller Welt vor Augen führen und sie bekannt machen. Denn eine zeitlose Vollkommenheit erfordert deren immerwährende Kundgebung und die ständige Anwesenheit derer, die sie auch zu schätzen wissen. Denn ein Mensch, der seinem Völligen nicht mehr sein entgegengeht, legt keinen Wert auf Vollkommenheit. Anstatt sich für sie zu begeistern und sie zu schätzen zu wissen, betrachtet er sie abschätzig und verachtet sie. Des Weiteren ist dem Baumeister dieser schön verzierten, lichtvollen Kunstwerke auch noch eine abstrakte, geistige Schönheit zu eigen. So hat er um seiner verborgenen Schönheit und Anmut willen sehr viele Kostbarkeiten und Organe der Seele und des Geistes, die wir mit unserem Verstand nicht begreifen können. So ist zum Beispiel die Oberfläche unserer Erde einer dieser matten Spiegel dieser Schönheit. Diese Oberfläche der Erde veranstaltet in jedem Jahrhundert, jederzeit und zu allen Jahreszeiten eine solche Ausstellung, stellt die Schatten ihrer Erscheinungen aus, die sich zu jeder Zeit ununterbrochen zeigen, stellt sie dar, macht sie bekannt und führt sie auf. Des Weiteren gehört es zu den feststehenden Wahrheiten, dass derjenige, der eine solch hohe Schönheit besitzt, seine Schönheit und alle Subtilitäten seiner Schönheit selbst und mit seinen eigenen Augen, aber auch indirekt durch die Augen der anderen betrachten möchte. Daraus aber ergibt sich zwangsläufig, wenn die Schönheit immerwährend und beständig ist, müssen in jedem Fall auch die Spiegel, die all ihre Subtilitäten reflektieren, ewig und beständig sein. Denn eine ewig bestehende Schönheit kann sich mit einem, der sich nur vorübergehend nach ihr sehnt, nicht zufrieden geben. So wird sich die Liebe eines untergehenden, nur vorübergehenden Liebhabers zu seiner ewigen und immerwährenden Geliebten in Feindschaft verwandeln. Ja, der Mensch verachtet in der Tat etwas Schönes, wenn er sich an ihm trösten möchte, es mit seiner Hand aber nicht fassen oder mit seinem Geist nicht erreichen kann. In Anbetracht dieser Tatsache erfordert diese Welt ihren Baumeister genauso, wie auch die jenseitige Welt ihren Baumeister erfordert. Des Weiteren kennzeichnet dem Baumeister dieser Welt eine besonders barmherzige, selbstlose Liebe. Denn wir sehen, dass in dieser Welt einem, der vom Unglück betroffen ist und um Hilfe ruft, mit vollkommener Geschwindigkeit geholfen wird. Jeder, der an der hochehrwürdigen Schwelle seines Hauses Zuflucht sucht, wird gerettet werden. Die Wünsche derer, die um Hilfe bitten und fragen, werden in Erfüllung gehen. Die Stimme auch noch des einfachsten Lebewesens wird erhört und die Bitte um die Befriedigung seiner Bedürfnisse wird angenommen. So wird denn nach dem Tode das Paradies, die ewige Glückseligkeit und die Wiederauferstehung offenstehen, dass das größte, notwendigste, grundlegendste und das dringendste Bedürfnis des Menschengeschlechtes ist und worum die Verkörperung der selbstlosen Liebe, mit dem der Frieden und Segen sei, mit ihrem Bittgebet im Namen aller Menschen bittet. In dieses universelle Bittgebet des verehrten Führers, mit dem der Frieden und Segen sei, schließen sich alle Geschöpfe und alle Lebewesen mit ein und rufen Amen, Amen. Und siehe nun, diese Persönlichkeit bittet darum so herzergreifend, so liebevoll, so sehnsuchtsvoll, so flehentlich um beständige Glückseligkeit, dass er das ganze Weltall zu rühren und zur Anteilnahme an seinem Bittgebet zu bewegen vermag. Siehe, er betet noch dazu um eine Glückseligkeit, deren Ziel und Zweck es ist, den Menschen und alle Geschöpfe aus dem Zustand eines Niedrigsten aller Niedrigen, dem Sturz in die absolute Negation, Wertlosigkeit, Nutzlosigkeit, Sinnlosigkeit, zu den Höhen von Illiyun, des Paradieses, zu Wert, Beständigkeit, hoher Verantwortlichkeit und einem Brief des Unwandelbaren zu erheben. Siehe, er ruft seine Bitte mit einem so lauten Schrei hinaus, bittet und fleht so rührend, im tiefsten Inneren bewegt, als wollte er die ganze Schöpfung, die Himmel und den Thron Gottes dazu bringen, ihm zuzuhören, in einem ekstatischen Gebet »Amin, Allahumma Amin« zu sagen. Wollen wir nun hören, was der Stolz des Menschengeschlechtes, dieser einzigartige in Raum und Zeit, die Ehre des Universums, mit dem der Frieden und Segen sei, erbittet. Er, hinter dem alle Kinder Adams stehen, der, weilend auf der Erde, seine Hände zum Throne des Allgewaltigen erhebt und der in seinem Bittgebet, dem wahren Gottesdienst Ahmeds, mit dem der Frieden und Segen sei, die Essenz des Gottesdienstes der Menschheit umfasst. Siehe, er bittet für sich und seine Gemeinde die ewige Glückseligkeit. Er bittet um Beständigkeit, um das Paradies. Er bittet zugleich darum, dass sich dort alle die heiligen Namen Gottes offenbaren, die ihre Schönheit in den Spiegeln allen Seins zeigen. Du siehst ihn, mit dem der Frieden und Segen sei, wie er nach der Offenbarung dieser Namen verlangt. Gäbe es nicht diese zahllosen Gründe, die nach der Existenz eines Jenseits verlangten, und gäbe es nicht die Beweise für sein Vorhandensein, schon ein einziges Bittgebet dieser Persönlichkeit, mit dem da Frieden und Segen sei, genügte, jenes Paradies zu erbauen. Der Macht des allbarmherzigen Schöpfers wäre dies ebenso ein leichtes, wie unseren Frühling zustande zu bringen. Ja, wie könnte für den, der in jedem Frühling den Erdball einem Versammlungsort gleich werden lässt und dort 100.000 Nachbildungen einer solchen Versammlung hervorbringt, die Schaffung des Paradieses schwierig sein? Das heißt, sein Prophetentum veranlasste, dass diese Stätte der Prüfung eingerichtet wurde, wie es das Geheimnis der folgenden heiligen Hadith bestätigt. Laulaka laulaka lama khalaqtu laflak. Wenn nicht für dich, wenn nicht für dich, ja, nicht erschaffen hätte ich das All. Desgleichen veranlasste auch sein Gottesdienst, dass eine andere, eine jenseitige Stätte der Glückseligkeit eingerichtet wurde. Allahumma salli wa sallim ala dhalika al-habibu alladhi huwa sayyidu al-kawnain wa fakhru al-alamain wa hayatu al-darain wa wasinatu al-sa'adatain وذو الجناحين ورسول الثقلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين آمين. O Allah, segne deinen geliebten Diener, der dich anbetet und den du gesandt hast, ihn, der der Herr in den beiden Welten, der Stolz beider Welten, die Quelle des Lebens hier und dort, der Weg zur Glückseligkeit hier und dort, der Herr beider Flügel und der Botschafter für die Menschen und die Dschinnen, ihn und seine Familie und seine Mitgefährten insgesamt und seine Brüder unter den Propheten und Gesandten. Amen. Des Weiteren kann man aus dem Kommen und Gehen in dieser Welt auch daran, dass alle Geschöpfe in Richtung auf ein ganz bestimmtes Ziel geführt werden, die Merkmale einer sehr großen Königsherrschaft erkennen, von deren Macht alles Sein, angefangen von den größten Himmelskörpern bis hinunter zu den Mikroben auf der niedersten Stufe, abhängig und ihr dienstbar sind. Daraus wird verständlich, dass der Baumeister, der über alles Sein verfügt, in seinem großen Herrschaftsbereich ein wunderbares Königreich besitzt. Dem entgegen ist diese irdische Wohnstadt jeder Art Umwandlung und dem Zerfall unterworfen. Sie ist sozusagen eine Herberge, gebaut für die Gäste, mit denen sie sich ständig füllt und leert. Weder hat sie selbst eine feste Form, noch gibt es für diejenigen, die in ihr wohnen, irgendeine Art von Beständigkeit. Sie gleicht einer Art Messegelände, das nicht frei ist von allerlei Arten von Umgestaltungen, um die einzigartigen, erstaunlichen Kunstwerke des Baumeisters dieser Welt auszustellen und bekannt zu geben. In Anbetracht dieses Sachverhaltes haben sich die Menschen in dieser Herberge und auf diesem Messegelände nicht versammelt, um hier auf Dauer zu bleiben. Denn ihre Wohnstätten sind nicht für die Ewigkeit. Also bezeugt dieser Sachverhalt und dieser Zustand anhand eines absolut zuverlässigen Zeugnisses, dass es nach dieser vergänglichen Wohnstätte hier feste, beständige, ewige, immerwährende Glückseligkeiten, Paradiese und Schlösser als Quartier für dieses immerwährende Königreich geben wird. Denn das Vergängliche kann für das Beständige nicht der Platz und nicht die Quelle sein. Betrachtet man die Wohnstadt, die der König an der Straße, auf der seine Gäste an- und abreisen, erbaut hat, und die Gäste, die in dieser Wohnstadt leben, so erkennt man in der Tat, dass diese Unterkünfte, die dort für Millionen Lira errichtet wurden, nur für eine sehr kurze Zeit gedacht sind. Und alle Arten Schmuck und all die kostbaren Dinge darinnen dienen nur als Musterbeispiele. Dabei kosten die Gäste während der Mahlzeiten lediglich von diesen köstlichen Speisen, prüfen nur deren Geschmack und füllen damit kaum ihren Magen. und jeder Gast nimmt mit seinem eigenen Apparat Bilder der künstlerischen Ausstattung dieser Wohnstadt auf. Auch die unsichtbaren Beamten des Königs schreiben all ihre Handlungen und Taten auf und mit wem sie Umgang pflegen. Dabei vernichtet der König zu jeder Jahreszeit Millionen dieser Schmuckstücke und erneuert all diese schönen Dinge für die neu hinzukommenden Gäste. Des Weiteren sind da sehr viele einzigartige und ganz erstaunliche Dinge zu sehen. Diese Umstände zeigen also, dass der Besitzer dieser vorübergehenden Wohnstadt besonders edle Wohnstätten, kostbare Domizile und ewige, immerwährende Schlösser hat. All diese Dinge und Einrichtungsgegenstände, die man in diesen kleinen Wohnstätten betrachten kann, sind nur Musterbeispiele, um den Gästen einen Anreiz zu geben, nach den hohen und großen Dingen in den ewigen Wohnungen zu streben. Wenn man nun des Weiteren diese irdischen Wohnstätten aufmerksam betrachtet und die Umstände, unter denen diese Menschen darin wohnen, so wird verständlich, diese Welt ist keine Wohnstadt, die erschaffen wurde, um ewig darin zu verweilen. Sie ist nur eine Herberge oder ein Wartesaal, in dem sich die Geschöpfe versammeln, die zur ewigen und immerwährenden Wohnstadt Gottes des Gerechten, dem Haus des Friedens, eingeladen sind. Die geschmackvollen Dinge, die man in dieser irdischen Wohnstadt schauen kann, dienen nicht der Freude und dem Frohsinn. Denn die Freude, wenn man sie erhält, kann nicht größer sein als der Kummer, wenn man sich wieder von ihnen trennen muss. Des Weiteren kann sich niemand durch diese Freuden im eigentlichen Sinne seine Wünsche erfüllen. Denn entweder sind diese Freuden nur kurzlebig, oder das Leben des Menschen ist zu kurz, um sich seine Wünsche erfüllen zu können. Diese Freuden und alle schönen Dinge dienen nur als Lehrbeispiele und sollen zur Dankbarkeit führen. Denn sie sind die Abbildungen jener wahren Gaben, die Gott der Gerechte für die Leute des Glaubens in den Gärten des Paradieses vorbereitet hat. Diese vergänglichen Kunstwerke in all ihrer Schönheit und Pracht sind jedoch nicht dazu bestimmt, zu vergehen und danach nicht mehr zu sein. Sodann werden ihre Bilder und Beispiele, Bedeutungen und Ergebnisse festgehalten und aufgenommen und werden dadurch zu einer Quelle, aus der die ewig bleibenden Vorstellungen für die Leute der Beständigkeit in einer ewig bestehenden Welt geformt werden. Oder der ewige Künstler wird in seiner ewigen Welt die Dinge ihrer Vorstellung entsprechend gestalten. Denn diese Kunstwerke sind zur Beständigkeit bestimmt. Ihr äußerliches Ableben und Vergehen ist eine Entlassung aus ihren Diensten und keine Vernichtung. Und sollten sie auch mit ihrem Ableben zugleich vergehen, so vergehen sie in der Tat nur in einer Hinsicht, bleiben aber in vielerlei Hinsichten bestehen. Betrachte zum Beispiel diese Rose, die die Macht des Urewigen erschaffen hat. So wie ein Wort, sobald es den Mund verlässt, äußerlich vergeht, jedoch mit Gottes Erlaubnis in den Ohren, auf dem Papier und in den Büchern millionenfach kopiert bestehen bleibt, genauso bleibt es auch mit seiner Bedeutung ebenso viele Male im Gedächtnis der Menschen bestehen, wie es Menschen mit einem Gedächtnis gibt. Genauso verwelkt diese Rose in kurzer Zeit, gleich nachdem ihre Aufgabe erfüllt ist. Sie stirbt und vergeht, jedoch in dem Erinnerungsvermögen aller Menschen, die sie einmal gesehen haben, und in ihren Samen, die ihre Nachkommenschaft in sich tragen, werden ihre Abbildungen und ihre Bedeutungen für immer aufbewahrt. Das heißt also, seien es nun die Samen dieser Rose, oder möge es unser Erinnerungsvermögen sein, sie sind wie ein Fotoapparat, der, um ihr Abbild, ihre Schönheit und selbst noch ihr Rosenbeet zu bewahren, für sie gleichsam zu ihrem ewig bleibenden Rosenbeet wird.